Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Jessica Sturmberg. Einen schönen guten Tag. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte vor Corona Pflegekräfte in Mexiko angeworben. Jetzt sind einige nach vielen Verzögerungen in Deutschland. Wie sie eingesetzt werden, darüber berichten wir. An der Gelsenkirchener Kinderklinik gab es viele Jahre eine sehr umstrittene Elternschule, die inzwischen in der Schließung ist, aber immer noch für heftige Diskussionen sorgt. Und in der Ostsee lagern noch viele chemische Kampfstoffe. Wird die Gefahr unterschätzt? Das sind heute unsere Themen in Deutschland heute. Zu wenig qualifiziertes Personal in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, das ist und bleibt ein Problem. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte Mexikanerinnen und Mexikaner angeworben und das war noch vor Corona. Jetzt sind nach vielen Verzögerungen 26 von ihnen im Saarland, die wohl noch diese Woche in saarländischen Krankenhäusern ihren Dienst antreten werden. Sie sind vom Saarländischen Universitätsklinikum und der Saarbrücker Winterbergklinik in Mexiko-Stadt angeworben worden. Beide Krankenhäuser bilden sämtliche medizinische Bereiche ab und bieten daher Entwicklungsmöglichkeiten für die jungen Fachkräfte. Erst hatte sich wegen Corona die Einreise um ein paar Monate verzögert, dann mussten alle zunächst in Quarantäne und ihr Corona-Testergebnis abwarten. Jetzt können sie anfangen, wie unsere Landeskorrespondentin im Saarland Tonja Koch berichtet.
Im zweiten Stock des Saarbrücker Bürgeramtes ist die Stimmung gut. Jemand hat Croissants geholt, um die Wartezeit ein wenig zu verkürzen. Aber es braucht eben seine Zeit, bis die Neuankömmlinge, bis auf einen alles Frauen, ihren neuen Saarbrücker Wohnsitz angemeldet haben. Für Annabella Cuevas, die in Mexiko-Stadt zu Hause war, ist die Landeshauptstadt ein Dorf.
Ich habe gelesen, dass jetzt ungefähr 21 Millionen Leute in Mexiko-Stadt leben. Ja, es ist ein großer Unterschied.
Angst vor der deutschen Provinz habe sie keine. Als Jugendliche habe sie schon einmal eine Zeit lang im kanadischen Ottawa gelebt.
Das ist auch ein kleiner Ort.
Die 34-Jährige hat sich einen Traum erfüllt. Sie hatte schon immer vor, im Ausland zu arbeiten. Jetzt sei es Deutschland geworden.
Ich werde in der Kinderklinik arbeiten.
Die letzten Jahre habe sie in der Notaufnahme einer Kinderklinik in Mexiko verbracht. Sie hofft, ihre Erfahrung im neuen Umfeld einbringen zu können, ebenso wie Tanja Mesa.
Ich habe in Mexiko 5 Jahre studiert und ich habe in Klinik Augen und Kinderstation gearbeitet.
Tanja Mesa stammt aus Chiapas aus dem mexikanischen Süden. Sie hat lange Wege auf sich genommen, um sich dem Bewerbungsverfahren zu stellen. Sie will sich in Deutschland weiterqualifizieren.
Ich warte viele Kenntnisse und viele Erfahrungen zusammen.
Fast alle können da weitermachen, wo sie in Mexiko aufgehört haben. Damit soll ihnen der Start erleichtert werden, sagt der Pflegedirektor des Winterberg-Krankenhauses Hagen Kern. Zunächst steigen sie als Pflegehelfer und nicht als examinierte Pflegekräfte ein, weil zum einen das erforderliche Sprachniveau B2 noch nicht erreicht ist und zum anderen die berufliche Qualifikation mit einer sogenannten Kenntnisprüfung ergänzt werden muss, um in Deutschland anerkannt zu werden, erläutert Kern.
Das ist nicht Ihre Qualifikation, sondern so müssen wir Sie jetzt erst betrachten, weil Sie noch nicht die deutsche Sprache B2 haben und auch noch nicht die Kenntnisprüfung. Und bis das erreicht ist, arbeiten Sie als Pflegehelfer und werden auch als Pflegehelfer bezahlt, tariflich. Und wenn die Prüfungen erreicht sind, dann kriegen Sie dasselbe Gehalt wie eine Pflegefachfrau, Pflegefachmann, weil dann sind Sie examiniertes Personal.
Darüber, dass die jungen Leute das vielleicht nicht schaffen, macht sich Kern keine allzu großen Sorgen. Die Ausbildung in Mexiko mit 4 Jahren Studium und einem praktischen Jahr sei gut. Bleibt also die Sprachbarriere. Aber Offenheit und Einfühlungsvermögen seiner neuen Mitarbeiter werde es schon richten und eventuelle Sprachdefizite ausgleichen, ist der Pflegedirektor überzeugt.
Sie sind sehr fröhlich und sehr aufgeschlossen. Und ich glaube, das macht viel Sympathie, dass der Patient sagt, okay, wenn es dann vielleicht mit dem einen oder anderen Wort nicht ganz klappt, aber das Lächeln oder die Zuversicht macht mir mehr Freude.
Beide saarländischen Kliniken haben sich beim Auswahlprozess auf die Expertise der Bundesagentur für Arbeit verlassen. Gemeinsam seien sie nach Mexiko gereist, um sich zu präsentieren.
Gut war, dass wir vor Ort waren, dass die Teilnehmer uns kennenlernen konnten und wussten, das ist auch ein echtes Unternehmen.
Die Vorauswahl habe die mexikanische Arbeitsagentur getroffen und das aus gutem Grund, sagt Walter Hüter von der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland.
Die schauen dann schon, dass sie dem eigenen mexikanischen Arbeitsmarkt nichts wegnehmen. Also die haben da keinen Fachkräftemangel, sondern eher einen Überbedarf und deshalb funktioniert diese Kooperation sehr gut.
Alles andere, Sprachkurse vor Ort, Einreiseformalitäten und Anerkennungsverfahren seien im Falle Mexikos mehr oder minder Routine, so Hüter. Ähnliche Voraussetzungen fänden sich auch in Brasilien und Vietnam. Tendenziell seien jedoch immer weniger Länder bereit, ihre gut ausgebildeten Pflegekräfte abzugeben. Sie reagierten mit Anwerbestopps, so Hüter.
Im Moment würde ich sagen, gibt es mehr Länder mit diesem Stoppschild als Länder, die sagen, ihr dürft gerne bei mir Menschen anwerben.
Der Erfolg der Fachkräftewerbung im Ausland, allein aus Mexiko, werden deutschlandweit 500 Krankenschwestern und Pfleger erwartet, werde wesentlich davon abhängen, wie gut es ihnen gelingt, sich beruflich und sozial zu integrieren. Denn sie lassen ein anderes Leben zurück, Tanja Mesa.
Deutschland ist, ja, weit weg.
Mexikanische Pflegekräfte beginnen im Saarland ihren Dienst, Tonja Koch berichtete. Wir haben hier im Programm über die Abteilung für pädiatrische Psychosomatik der Kinder- und Jugendklinik Gelsenkirchen öfter berichtet. Insbesondere über die sehr umstrittene Elternschule, die gerade geschlossen wird. Das ist momentan in der Abwicklung. Überraschend kam in der vergangenen Woche die Meldung, dass der Geschäftsführer der Klinik verstorben ist. Dass diese Elternschule nun geschlossen wird, liegt mitunter an den Diskussionen um das Behandlungskonzept. Meine Kollegen Armin Himmelrath und Timo Grampes haben hierzu mehr als ein halbes Jahr recherchiert, unter anderem mit Betroffenen gesprochen, die gleich zu hören sind. Ihre Namen haben wir auf ihren Wunsch hin verändert und ihre Aussagen teilweise nachsprechen lassen, damit sie nicht an der Stimme erkennbar sind. Die Vorwürfe sind hart und seit der beschlossenen Schließung melden sich bei unseren Autoren weitere Familien, die jetzt das Gefühl haben, über ihre Erfahrungen reden zu können und auch zu wollen. Welche Vorwürfe das im Einzelnen sind, das erzählt nun Armin Himmelrath.
Als Sandra Wagner 2017 mit ihrem neurodermitiskranken Baby Fritz in die Abteilung für pädiatrische Psychosomatik der Kinder- und Jugendklinik in Gelsenkirchen kommt, sei sie verzweifelt gewesen, erzählt sie uns. Fritz, 6 Monate alt, habe kaum noch geschlafen. Wenn er keine Schutzhandschuhe trug, dann habe er sich blutig gekratzt und auch sonst fast durchgehend geschrien. Nun hoffte sie auf Hilfe der Klinik. Die Diagnose der Ärzte dort ist eindeutig. Das Baby habe ein Trauma durch eine Trennung von der Mutter erlitten. Das habe die Hautkrankheit ausgelöst. Zur Behandlung müsse Fritz nun lernen, in einem Aufenthaltsraum von seiner Mutter getrennt zu sein.
Dann werden die Kinder in diese sogenannte Mäuseburg gebracht. Es ist zwar Personal im Raum, dieses sitzt aber vollkommen teilnahmslos in der Mitte des Raumes. Um sie herum sind allerdings 10 Kinder, die laut schreien, die Panik haben. Ich weiß nicht, da war ein Mädchen, was fürchterliche Panik gehabt haben muss. Also ich schätze so auf 2, 3. Sie stand an der Fensterfront, hat mit den Fäusten gegen die Fenster getrommelt, um dass sie irgendjemand hört, um dass sie irgendjemand abholt. Dieses Mädchen geht mir nicht mehr aus dem Kopf.
Vom ersten Tag an, sagt Sandra Wagner, habe sie gezweifelt. Trotzdem sei sie zunächst in der Klinik geblieben. Bis sie am 3. Behandlungstag erneut in den Aufenthaltsraum Mäuseburg kommt, um Fritz abzuholen.
Dann habe ich mein Kind dann in der Ecke auf einem blutigen Bettlaken entdeckt. Der Kopf total offen, stark blutend. Dann fing ich an zu weinen. Danach bin ich dann zur Schwester und wollte wissen, was ist hier los? weil ich hatte ja mein Einverständnis nicht gegeben, um dass ihm die Handschuhe weggenommen wurden. Er hat sich die Kopfhaut komplett runtergeholt mit den Händen. Dann bin ich zu einer Schwester, habe um Wundversorgung gebeten. Das wurde abgelehnt.
Wir fragen bei der Klinik nach, die uns schriftlich antwortet und widerspricht. Die Vorgehensweise bei der Behandlung sei der Mutter vor jedem einzelnen Therapieschritt erläutert worden. Das Baby sei bereits mit offenen Wunden an der Kopfhaut in die Klinik gekommen und die Mutter habe die Behandlung nach diesem Vorfall abgebrochen, noch bevor die Wunden hätten versorgt werden können. Aussage gegen Aussage. Auf unsere Anfrage für ein Interview geht die Klinik nicht ein. Auch Josefa Kahn kommt ziemlich verzweifelt in die Klinik im Winter 2003 mit ihrer ebenfalls 6 Monate alten Tochter Gerti. Auch Gerti hat Neurodermitis. Die Diagnose der Klinikärztin in Gelsenkirchen ähnelt der von Fritz. Stress bei der Geburt habe zu einem Trennungstrauma geführt, das wiederum die Hautkrankheit auslöse. Zur Behandlung, erzählt Josefa Kahn, habe man ihr erklärt, sie müsse sich von ihrer Tochter lösen, radikal und konsequent.
Es gab dort nur weinende und verzweifelte Kinder und mein Baby lag mittendrin auf dem Boden. Schreiende Kinder und Babys überall. Einmal, als ich Gerti abholte, hatte sie sich zu einem anderen Baby gerobbt und lutschte an dessen vereitertem Ohr rum. Das ist ein Bild, das ich nie vergessen werde.
Im Nachgang zum Dokumentarfilm Elternschule, der Ende 2018 in die Kinos kam, sei man schuldlos mit rufschädigenden Veröffentlichungen konfrontiert worden, meint dagegen die Klinik. Über die Anwaltskanzlei lässt sie erklären, alle Kinder hätten während der Behandlung in der Klinik unter permanenter therapeutischer Aufsicht gestanden. Auch habe man die Eltern nicht angewiesen oder bestärkt, auf Symptome wie Kratzen, Weinen oder Schreien nicht einzugehen.
Die Therapie entspricht dem aktuellen Stand von Wissenschaft, Forschung und Lehre. Die Leitlinien wurden von den medizinischen Fachgesellschaften auf der Basis von Studien entwickelt. Unsere leitliniengerechte Arbeit ist also durch Studien wissenschaftlich abgesichert.
So die Klinik in einer anderen schriftlichen Stellungnahme. Eine Lesart, die von namhaften Experten bezweifelt wird. Thomas Bieber ist Dermatologe, Professor an der Uniklinik in Bonn und eine internationale Kapazität in Sachen Neurodermitis. Dass diese Hautkrankheit alleine durch eine psychische Belastung ausgelöst werde, hält er für Unsinn.
Es gibt null wissenschaftlicher Nachweis, dass das ganz am Anfang ist und alles andere, die Immunologie, die Barrierestörung, die wirklich genetisch bedingt ist, als Folge dieser psychologischen Störung sein sollte. Das ist völlig absurd, was hier im Raum gestellt wird. Und dann folglich auch dieser Ansatz zu versuchen, darauf aufbauend das Problem zu lösen. Das heißt, durch einen wie auch immer gearteten psychologischen, psychosomatischen Ansatz Heilungsversprechen zu machen. Das finde ich, muss ich sagen, das ist Scharlatanerie, um das mal auf den Punkt zu bringen.
Josefa Kahn macht sich heute Vorwürfe, weil sie innerlich auf Distanz zu ihrer kleinen Tochter ging. Und sie hat, als sie von der bevorstehenden Schließung der Abteilung erfährt, ein starkes Gefühl von Genugtuung. Darüber, so sagt sie, dass dort keine weiteren Kinder mehr Erfahrungen würden machen müssen, die sie und ihre Tochter gemacht hätten.
Ein Beitrag von Armin Himmelrath. Die Ostsee war in diesem Corona-Sommer ein beliebter Ferienort und wird je nach Risikoabwägung und Regelung auch jetzt in diesen Herbstferien gerne aufgesucht. Zum Baden ist es natürlich jetzt zu kalt, aber im Sommer war an den Stränden viel los. Es gibt allerdings immer mehr Stimmen, vor allem von Meeresbiologen, die davor warnen, dass der Ostseestrand Gefahren birgt. Und zwar sehr alte, aus dem Zweiten Weltkrieg versenkte chemische Kampfstoffe. Wir haben hier im Deutschlandfunk auch schon öfter mal darüber berichtet. Die Außenhüllen der Waffen sind gerostet, lösen sich auf und der gefährliche Inhalt tritt nach außen. Die Fragen, um die jetzt noch gestritten wird, wie groß ist das Problem, existiert es tatsächlich so in dieser Weise und sind die Kampfstoffe wirklich so nah an der Küste versenkt worden? Über das Problem berichtet Thorsten Philips.
Die Ostsee ist gerade zur Corona-Zeit ein beliebter Urlaubsort gewesen. Millionen von Badegästen waren hier. Kaum einer denkt da an eine Gefahr, die im Wasser lauert. Nach Angaben von Lübecks Umweltsenator Ludger Hinsen, dessen Strand in Travemünde in der Nähe so einer Gefahrenzone liegt, gibt es aber keinen Grund zur Panik.
Was man machen sollte, und das wird sicherlich auch eine erste Herausforderung für die Anrainerkommunen an der Ostsee sein, Warnhinweise beachten. Also wenn da etwas aussieht wie Bernstein, dann muss es nicht Bernstein sein, das kann auch Munition sein. Man sollte also sehr, sehr vorsichtig sein, was man da so aufhebt.
Und diese Hinweisschilder stellen nun immer mehr Kommunen an der Ostsee auf. Meeresbiologe Stefan Nehring warnt seit Jahren vor den Gefahren. Er sagt, das Problem dürfe bei 100 Tonnen chemischer Kampfstoffe nicht runtergespielt werden.
Dass das bei uns hier in der Lübecker Bucht direkt vor den Stränden liegt und auch nur in 10 Meter Wassertiefe, das ist neu und das ist brisant.
Angst haben zum Beispiel auch Fischer, bei denen die Munitionsrückstände auch schon mal als Beifang im Netz landen. Der Lübecker FDP-Politiker Rolf Müller fordert von der Landesregierung Schleswig-Holstein, dass endlich was passiert.
Ich halte es für mehr als erforderlich, dass möglichst sofort gehandelt wird. Am Zug wäre nach meiner Auffassung die Landesregierung.
Meeresbiologe Nehring war erst in diesem Sommer auf ein Dokument aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen. Ein Tagebuch der britischen Marine, die tatsächlich vor Haffkrug in der Lübecker Bucht chemische Kampfstoffe versenkt haben soll.
Chemische Kampfstoffe sind hochgefährlich für den Menschen, auch für die Umwelt. Das zweite Problem ist, diese Kampfstoffmunition wurde in der Lübecker Bucht direkt vor den Stränden versenkt, in nur 10 Meter Wassertiefe.
Der zuständige Umweltminister von Schleswig-Holstein, Jan Albrecht, kennt die Dokumente. Er sagt, es gebe keine eindeutigen Hinweise auf chemische Kampfstoffe.
Die Erhebungen, die da stattgefunden haben, deuten eher darauf hin, dass diese in andere Gegenden transportiert wurden. Und das ist natürlich immer eine große Herausforderung, wirklich das zu rekonstruieren und auch vor Ort die entsprechenden Recherchen abzugleichen. Aber die aktuellsten Erkenntnisse deuten darauf hin, dass nicht zu einer solchen Ablagerung gekommen ist.
Das Schwarze-Peter-Spiel kennt Ludger Hinsen aus Lübeck. Kommunen und Städte wie Lübeck leiden, weil die oberen Gebietskörperschaften sich nicht zuständig fühlen.
Tatsächlich ist dann die heiße Kartoffel zwischen Bund und Land immer wieder hin und her geworfen worden. Und jeder hat sich so ein bisschen auf den anderen verlassen. Für Munitionsfunde an Land sind dann immer mal Lösungen gefunden worden. Aber für die See hat sich dann so richtig niemand zuständig gefühlt.
Angeblich soll nun alles anders werden, so Hinsen.
Tatsächlich hat es den Besuch eines Forschungsschiffes gegeben, das die bekannten Funde mit Hilfe von sehr modernen Sensoren kartografiert hat. Also, was ich damit sagen möchte, ist, es wird im Moment tatsächlich intensiv auch am Meeresgrund gesucht.
Damit Taucher nicht ihr Leben riskieren müssen, entwickelt Jan Wendt vom Kieler Softwareunternehmen Egeus seit 9 Jahren Programme, um die Munitionsfunde zu katalogisieren und ein zentimetergenaues Kataster anzulegen.
Wo es darum geht, mithilfe von künstlicher Intelligenz Sensordaten besser zu verstehen und auch autonome Unterwasserfahrzeuge intelligent zu gestalten.
Die Räumung wird Millionen Euro kosten. Ob vom 11. bis 13. November dieses Jahres die zuständige Umweltministerkonferenz endlich Bewegung in die Sache bringt. Die einen wie Minister Albrecht, FDP-Politiker Müller und Lübeck-Senator Hinsen sind optimistisch. Meeresbiologe Stefan Nehring dagegen weniger.
Das, was die schleswig-holsteinische Landesregierung macht, ist natürlich grob fahrlässig, weil wir wissen aus den britischen Akten, dass eigentlich alle Angaben, die man dort findet, der Wahrheit entsprechen. Wir haben also bisher keine einzige Aussage in britischen Akten gefunden, wo man nachweisen konnte, dass diese Angaben nicht stimmen. Dass man dann diese Kampfstoffversenkung in der Lübecker Bucht auf einmal dann nur noch als Verdacht bewertet, ja, also das ist grob fahrlässig. Da müssten sofort die Alarmglocken schrillen. Und das Erste muss natürlich sein, dieses bekannte Gebiet, wo diese Versenkung stattgefunden hat, die muss natürlich sofort als Sperrgebiet ausgewiesen werden.
Mehr als 1000 Menschen haben sich nach Angaben von Nering an Nord- und Ostsee durch die Munitionsrückstände aus dem Zweiten Weltkrieg schon verletzt. Bleibt zu hoffen, dass die Umweltministerkonferenz nun auf Betreiben von Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern endlich schnell handelt und verbindliche Entscheidungen trifft.
Über die unterschätzte Gefahr chemischer Kampfstoffe in der Ostsee berichtete Thorsten Philips. Was ist nun mit der versprochenen Digitalisierung an den Schulen und der Idee der Weihnachtsferienverlängerung? Darüber spricht meine Kollegin Kate Malaike mit dem GW-Vorstandsmitglied Ilka Hoffmann. Sie hören gleich in der Sendung Campus und Karriere. Das war Deutschland heute mit Jessica Sturmeck. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Nachmittag.